Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ich freue mich auch. Guten Tag.
Sie sind in Wiesbaden geboren und die früheste Kindheit haben Sie verlebt in Lateinamerika, in Santo Domingo.
Mhm.
Inwieweit hat Sie diese Zeit geprägt?
Ich denke sogar inzwischen stärker, als ich das vorher empfunden habe. Was unglaublich prägend war, war einfach diese sprachliche Vielfalt. Zu Hause wurde Deutsch gesprochen und im Kindergarten, und da kommt man schon mit 4 Jahren in so eine Art Vorschule, in der man auch lesen und schreiben lernt. Und da wurde eben Spanisch und Englisch gesprochen. Und das hat mir dann im weiteren Verlauf meines Lebens es unglaublich erleichtert, Fremdsprachen zu lernen. Denn ich habe das irgendwann auch gelesen, also das menschliche Gehirn funktioniert wie ein Computer, der am Anfang, wenn man geboren wird, alles kann und stellt dann das ab, was man nicht braucht. Und da ich sehr früh quasi Fremdsprachen als zum Leben gehörig empfunden habe, ist es mir dann später auch sehr leicht gefallen, andere Fremdsprachen zu lernen.
Mhm. Es erweitert natürlich auch insgesamt den Horizont.
Ja, und das war wunderbar. Das war ja noch nicht so lange nach dem Krieg. Und in Deutschland gab es einfach, ja, es gab schon zu essen, aber es war natürlich fantastisch. Wir hatten da im Garten eine Bananenstaude stehen und meine Mutter stopft uns mit Bananen voll. Das hatte zur Folge, dass ich dann eigentlich bis zu meinem 35. Lebensjahr keine Banane mehr sehen konnte. Aber gesund war es bestimmt und viel Sonne und viel im Wasser sein und das war toll.
Hm. Aber zur Einschulung sind Sie dann doch wieder zurück nach Deutschland, nach Baden-Baden?
Ja, weil meine Eltern den Eindruck hatten, ich sollte unbedingt eine deutsche Schule besuchen. Damals, das war ja vor Pisa, hatte die deutsche Schule noch einen sehr guten Ruf. Und ich war richtig stinksauer. Ich wollte da bleiben. Ich hätte nämlich so eine tolle Schuluniform gekriegt. Und da kriegt man ja dann jedes Jahr, dann kommt irgendwas dazu. Also irgendwelche Schulterklappen oder eine andere Farbe oder sowas. Und das fand ich so toll. Aber habe ich dann nicht gekriegt.
Und ich habe gelesen, dass Sie schon als Kind eigentlich wussten, dass Sie Schauspielerin werden wollten.
Das war dann ein bisschen später, war ich dann 10 und war das erste Mal in so einer, ja, das war ein Ballettgastspiel des Kinderballettes von Kopenhagen. Und es war wunderschön und ich dachte, da ist noch mal auf dieser Bühne so eine ganz andere Welt, so eine Traumwelt, so eine Märchenwelt, und da irgendwie auch seinen Platz finden, das war für mich unglaublich verführerisch. Also einfach andere Leben leben, Dinge vielleicht, Gefühle und Ereignisse erleben, die man vielleicht in seinem normalen Leben gar nicht haben würde, das fand ich sehr reizvoll.
Und wie haben Ihre Eltern reagiert? Haben die irgendwann gesagt, Kind, lern doch erstmal was Richtiges, was
ja, da war,
in Anführungsstrichen.
Ja, also mein Vater war komplett dagegen und meine Mutter war wesentlich toleranter und sagte, also erstmal Abitur machen, das ist klar, denn wenn es nicht klappt, musst du wenigstens eine gute Basis haben. Das fand ich schon schrecklich, denn da waren wir ja dann schon fast 19, wenn man das Abitur hatte, waren wir schon uralt für den Beruf. Und dann nur, wenn du die Prüfung an einer staatlichen Schule bestehst, denn wir können es nicht beurteilen, ob du begabt genug bist oder nicht. Und ja, die habe ich dann bestanden und dann irgendwann war mein Vater auch ganz, ganz stolz auf mich.
Ja.
Aber es hat eine Weile gedauert.
Und zwar nicht an irgendeiner Schule, sondern tatsächlich hier in Berlin an der Max-Reinhardt-Schule.
Mhm. Ja, was heute ja zur UdK gehört. Also ich bin so quasi nachträglich zur Akademikerin geworden.
Mhm.
Ich habe ja nur die Max-Reinhardt-Schule besucht und inzwischen gehört es aber zur Universität der Künste und deswegen bin ich jetzt auch Akademikerin. Das war relativ schwierig nach der Schauspielschule. Also ich habe sehr viel vorgesprochen, bin kreuz und quer durchs Land gefahren und irgendwas klappte immer nicht. Und dann kam dieses Angebot, 40 Karat. Witzigerweise, da war mein Partner Peter Bongartz, mit dem ich jetzt kürzlich 5 Winter lang mit einem 2-Personen-Stück auf Tournee war. Mit dem Lampenfieber war es bei mir ganz seltsam. Ich war ja dann relativ lang im Kinderballett und ich weiß, ich war vorher nie aufgeregt und das ist auch am Theater. Ich war ja dann noch 12 Jahre am Theater. Ich war vorher nicht aufgeregt, so eine leichte Nervosität, klappt alles und so. Das schon, aber wenn die Vorstellung vorbei war, habe ich so gezittert und war so aufgelöst, dass ich eine halbe Stunde brauchte, bis ich aus dieser Garderobe raus konnte. Und dann erzählte mir eine Kinderfreundin, mit der ich immer zusammen getanzt habe, das war doch schon als in der Zeit im Ballett. Wir waren immer ganz stinkig, weil du so singend durch die Gegend liefst und wir hatten alle Lampenfieber. Und nachher, wenn wir uns verbeugen wollten, konnte ich deine Hand nicht fassen, weil du so gezittert hast.
Das ist schon merkwürdig, ne?
Ja, also irgendwie scheint im Kopf so eine Bremse zu sein. Nee, jetzt nicht sich irritieren lassen, aber danach kommt die ganze Spannung dann raus.
Mhm. 1968 kam dann Bellamy mit Helmut Grimm. War das schon so der Durchbruch?
Ja, ich habe, glaube ich, mindestens 4 Durchbrüche gehabt in meinem Leben. Also nicht Einbrüche, sondern Durchbrüche. Einbrüche hatte ich ein paar mehr. Das war ganz verrückt. Ja, das war eigentlich eine große Rolle. Es hatte sehr gute Kritiken und war natürlich, Helmut Keutner war ja absolut eine Größe zu der Zeit. Und danach wurde es wieder still. Danach bin ich dann ins Theater und habe da gespielt. Dann hatte ich nochmal eine große Rolle, Roulette, mit Herrn Böckmann. Und das war Franz-Peter Wirth Regie, auch eine Hauptrolle. Super Kritiken und alle haben gesagt, so, jetzt bist du durch. Und dann kam 1,5 Jahre kein vernünftiges Angebot. Ganz seltsam. Aber das sagen mir viele Kollegen. Wenn man so richtig sagt, oh, jetzt geht's los oder man kriegt einen Preis oder sowas, plötzlich wird's still. Aber ich war ja Gott sei Dank am Theater engagiert.
Ja. Sie haben ja ganz viel gedreht. Also eigentlich, wenn man das so liest, die Vita im Grunde genommen fast alles, was man sich wünschen kann. Tatort, der Alte, Derrick, der Kommissar, Praxis Bülow-Bogen, kennen Sie natürlich viele, von 1986 bis 88, als Dr. Gisela Saalbach neben Günter Fitzmann. Wie haben Sie diese enge Zusammenarbeit und diese enge Zeit damals erlebt?
Ja, Fitzmann ist natürlich, alles war ja ein Traum. Also Fitzmann, erstmal ein wunderbarer Schauspieler, dann hatte diesen herrlichen Humor, war so kollegial und immer fantasievoll für die jeweiligen Situationen, immer direkt. Also die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ja auch sehr gute Drehbücher. Und ich wollte es am Anfang gar nicht machen. Ich habe gesagt, nein, 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 ich mache keine Serie. Nein, ich will mich nicht in Serien verschleißen lassen. Und dann war aber zur gleichen Zeit von der gleichen Firma ein Angebot von Fernsehspiel da. Mit dem Peter Sattmann zusammen. Klette hieß die Klette. Und irgendwie war das so als Paket verkauft. Und der Witz war, ich habe dann beides gemacht, weil sie mir versprochen hatten, ich darf dann auch raus, wenn es irgendwie nicht mehr für mich künstlerisch Sinn macht. Das von der Klette, das weiß heute keiner mehr. Aber der Praxis Bülow-Bogen hat mir quasi die sogenannte Popularität gebracht. Und hat mir dann, glaube ich, auch im Nachhinein nicht geschadet.
Das glaube ich allerdings auch. Sie haben ja auch mit wunderbaren Regisseuren gearbeitet, mit Claude Chabrol zum Beispiel. Mhm. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
Ja, ich habe gehört, dass Claude Chabrol in Berlin dreht. Und da ich ja sehr frankophil bin und natürlich eine unglaubliche Bewunderung für Herrn Chabrol hatte, habe ich versucht rauszukriegen, wer macht Regieassistenz. Und dann sagten mir, wir sind nur ganz, ganz kleine Rollen da und eigentlich geht es gar nicht. Und dann dachte ich, schade. Und dann kam aber der Anruf, ja, eine Rolle wolle Herr Chabrol nicht so besetzt haben, wie sie vorgeschlagen haben. Und das war eine sehr hübsche Rolle. Eigentlich wirklich mehrere sehr amüsante Szenen. Und Chabrol hat später mal gesagt, als wir uns irgendwo getroffen haben, habe ich gesagt, ich wollte nur mal Ihnen gratulieren, weil er hat irgendeinen Preis gekriegt. Und Sie werden sich nicht mehr an mich erinnern. Er sagte, natürlich erinnere ich mich an Sie. Das waren immer die Szenen, bei denen ich in jeder Vorführung lachen musste.
Das ist natürlich großartig. Sie haben gerade gesagt, Sie sind frankophil. Mhm. Woher stammt dieses Frankophile bei Ihnen?
Keine Ahnung. Also manchmal denke ich, ich habe irgendwie in einem früheren Leben ein wunderschönes Leben in Frankreich verbracht und da ist irgendwas hängen geblieben. Aber ich denke, dass meinem Naturell, das Naturell der Franzosen sehr entgegenkommt. Also ich habe es lieber, wenn man irgendwie Spaß am Leben hat. Mir geht es unglaublich auf den Wecker, wenn dauernd gemeckert und sich die Leute dauernd beklagen. Und ich sage, aber jetzt guck doch mal, das habt ihr doch und das habt ihr. Ja, aber. Und das haben die Franzosen nicht.
Dieses berühmte Arbeiten, um zu leben.
Und eben, das macht mir Spaß. Und ich finde eben, ich habe das immer gesagt, wenn ich in Frankreich bin, da gibt es für mich noch Mann und Frau. Also da gibt es Komplimente, da wird geflirtet, da gibt es Charme. Und manchmal denke ich dann, wenn ich in Frankreich bin, ups, ich bin so Venus persönlich. Und wenn ich nach Deutschland zurückkomme, habe ich das Gefühl, naja, vielleicht bin ich doch Aschenputtel, weil irgendwie mich, ja, spricht einen keiner an.
Deutsche irgendwie. Männer können auch nicht gut flirten.
Nee. Ja, und das Ganze macht mich frankophil.
Ja, aber das sind natürlich die französischen Männer, die den Frauen immer das Gefühl geben, ganz großartig und ganz toll zu sein. Wie kommen Sie denn mit den französischen Frauen zurecht? Denn da gibt es ja doch eine andere Konkurrenz, als es zum Beispiel in Deutschland unter Frauen gibt.
Das ist wahr. Zum Beispiel, wenn ich französischen Kolleginnen erzählt habe, dass in Deutschland eigentlich die Kolleginnen gemeinsam um ihr Recht kämpfen, also wirklich sich auch unterstützen untereinander oder wenn man mal eine Rolle absagen muss, gleich einer anderen Kollegin sagt, du, das wäre, glaube ich, auch eine Rolle für dich. Die haben gedacht, ich erzähle vom Märchenland. Ja. Die konnten sich das nicht vorstellen. Also die Konkurrenz unter den Frauen ist wesentlich altertümlicher. Also so ein bisschen mehr, eine Zickenalarm würde ich nicht gerade sagen, aber so ein bisschen mehr Stutenbissigkeit.
Ja. Eindeutig. Sie pendeln ja zwischen Berlin und Paris. Mhm. Wie kam es dazu, dass Sie tatsächlich den Schritt auch nach Paris gegangen sind?
Das war beruflich. Ich habe eine deutsch-französische Koproduktion gedreht, das hieß Feuer und Flamme im Deutschen. Und da waren wir halb Franzosen, also Ja, die Hälfte, wir waren nicht halb Franzosen. Die Hälfte der Besetzung war Franzosen, die Hälfte war Deutsche. Und da kam irgendwann der Produzent zu mir und sagte, warum wollen Sie eigentlich nicht nach Paris kommen? Ich sagte, was soll ich bitte in Paris? Und sagte, wir machen immer mehr Co-Produktionen und haben in Paris nicht so viel deutsche Schauspieler, die gut genug Französisch können, dass man mit ihnen auf Französisch drehen kann. Und für mich war das immer ein Traum, in Frankreich leben zu können. Und meine Tochter war schon auf dem französischen Gymnasium und ich war getrennt. Und dann habe ich die Kinder angesprochen und habe gesagt, lass uns doch jetzt einfach nach Paris gehen. Jetzt habe ich Kontakte und dann habe ich ja da auch wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Filme gedreht in der Zeit in Frankreich und aber auch in Deutschland weiter gedreht. Ja, und dann hatte ich nur meinen Kindern versprochen, da sie so begeistert nicht waren, wenn ihr euch gar nicht einlebt, dann können wir auch nach 3 Jahren wieder zurück nach Berlin. Und nach 2,5 Jahren haben die gesagt, wir wollen wieder zurück. Und dann knirsch, knirsch. Aber ich habe dann jetzt noch eine klitzekleine Wohnung in Paris und kann da auch noch manchmal sein.
Schönes Gefühl. Mhm. Wenn Sie in Berlin sind, wo würden Sie sagen, ist hier so Ihr Kiez, wo Sie gerne hingehen? Nicht nur, wo Sie leben, sondern auch, wo Sie gerne hingehen, wenn Sie abends weggehen oder mit Freunden unterwegs sind?
Naja, also ich bin ja im Westen, auch vor eben vor Mauerfall und danach war ich auch meistens im Westen. Und bei mir war immer dieser Charlottenburger Kiez, also um den Savignyplatz herum. Und es heißt ja heute Rentner-City.
Aber es ist immer wieder, es ist immer mehr im Kommen. Also es war ja eine Zeit, da ging das wirklich alles Richtung Osten. Und jetzt sagen also die Gastronomen selber, dass es wirklich wieder kommt.
Ja, es ist einfach so wunderbar vielseitig, Berlin, dass eigentlich für jeden Geschmack irgendwo was da ist. Also die Leute, die nach Prenzlauer Berg ausgehen, sind anders als die Leute, die in Kreuzberg ausgehen oder die, die in Charlottenburg ausgehen. Und das ist, finde ich, ein Reiz an Berlin, dass es so vielseitig ist.
Hm. Apropos vielseitig, wir haben ja gehört, also Sie sind in Wiesbaden geboren, in Lateinamerika haben Sie Kindheit verbracht, dann Baden-Baden, was ja übrigens auch schon dicht an Frankreich ist.
Also ja, haben wir schon ja, auch haben so ein Fahrradtouren nach ins Elsass gemacht. Ja.
Lebensgefühl. Jetzt Berlin-Paris. Wo würden Sie sagen, ist Ihre Heimat?
Also das mit dem Wort Heimat, habe ich so wenig Bezug. Ich sage manchmal, ich habe Luftwurzeln. Da, wo ich bin und Menschen finde, mit denen ich mich verstehe, da fühle ich mich sofort zu Hause. Und mir fehlt nichts. Also ich habe nicht das Gefühl, ja, ich sollte jetzt da sein, weil doch da meine Kindheit so schön war. Das habe ich überhaupt nicht. Und vermisse ich auch nicht.
Sie haben mal irgendwo gesagt, wenn Sie auf Tournee sind, dann finden Sie das erholsamer als den Stress zu Hause.
Was Sie alles wissen. Also erhol, ja doch. Und zwar hat es was, man ist so in einer bestimmten Welt gefangen und kann auch gar nichts anderes tun. Also man steigt morgens in den Bus, man sitzt 4 Stunden im Bus, dann muss man was essen, dann bin ich immer eine Stunde oder 1,5 Stunden gelaufen, dann ins Bett, heiße Dusche, kalte Dusche und zur Vorstellung. Und dann hinterher trinkt man noch was und das war's. Mhm. Und es hat so ein bisschen was von einem Klosterleben. Also es kann eigentlich gar nichts dazwischen kommen, denn man kann nicht plötzlich was anderes machen, es ist alles festgelegt und das hat was sehr Beruhigendes, hat eine Ähnlichkeit mit dem Leben als Kind, in dem man auch nichts bestimmen musste, sondern man musste einfach nur das erfüllen, was einem vorgegeben ist. Mhm. Und ja, und dann man lernt einfach Deutschland kennen und man lernt wunderschöne Gegenden kennen, wunderhübsche kleine Städte. Also es ist sehr bereichernd.
Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Viel. Also
Sie sind ja sehr sportlich zum Beispiel.
Ja, ich liebe Sport. Also wenn ich Zeit habe, spiele ich Tennis oder ich mache sowieso alles mit dem Fahrrad.
Aber nicht in Paris, oder?
In Paris kann man auch Fahrrad fahren.
Ja, kann man.
Ganz flach. Nein, inzwischen gibt es in Paris ja sogar Leihfahrräder überall.
Ja, ich weiß.
Wunderbar. Und man muss halt ein bisschen aufpassen oder man nimmt halt ein bisschen kleinere Straßen oder man fährt so mitten auf der Straße, damit einen sowieso keiner überholen kann.
Nein, und klingelt Spaß. Damit.
Nein. Also das, da habe ich auch nie Angst gehabt. Also Fahrradfahren, dann mache ich Windsurfen, im Sommer schwimmen, im Winter Skilaufen und dann, ich gehe sehr gerne in die Oper, ins Konzert, ich gehe gerne ins Theater, ich lese gerne, ich habe einen großen Freundeskreis.
Was lesen Sie, wenn Sie lesen?
Ich lese gerne schon das, was man Literatur nennt. Also ich mag gern schöne Sprache und es gibt so viel, also von Stefan Zweig oder von Heinrich Mann oder die auch wirklich neue Welten aufschließen Und ich lese eigentlich, ja, Belletristik, wenig Fachbücher, manchmal Psychologiebücher. Das finde ich dann auch oft sehr erhellend.
Sie hatten mal Anfang der 90er Jahre, wie Sie selber das ausgedrückt haben, so eine Lebenskrise. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Wie haben Sie da wieder rausgefunden?
Da habe ich wieder rausgefunden, weil ich mir gesagt habe, wenn man sich ein Bein bricht, dann geht man zum Arzt, der einem hilft, dass dieses Bein wieder zusammenwächst. Und wenn einem irgendwie so ein bisschen was von der Seele wegbricht, dann sollte man sich doch vielleicht auch Hilfe suchen. Und dann habe ich einen sehr guten Therapeuten gefunden, der mir wirklich einfach wunderbar wieder Wege gewiesen hat. Gehen muss man sie dann selber. Mhm. Da habe ich auch sehr viel gelesen über, wie heißt es, Krise als Chance oder solche Sachen. Und ich fand dann, also das hat schon seine 4 Jahre gedauert, bis ich irgendwie wieder im Gleichgewicht war. Aber danach ging es mir um so vieles besser als davor. Also das sage ich ja immer, wie heißt es, das Licht hinter dem Tunnel ist meistens heller als das Licht vor dem Tunnel. Also man wächst schon an solchen Zeiten und ich bin im Nachhinein eigentlich sehr dankbar für die Krise.
Sie engagieren sich ja auch in sozialen Projekten.
Also mein wichtigstes Kind im Moment ist meine Stiftung, die heißt In Balance. Stiftung.de und hat zur Aufgabe die Aufklärung der Öffentlichkeit über die bipolaren Störungen. Das ist das, was man früher manisch-depressiv nannte. Und man weiß inzwischen, dass es eine Stoffwechselerkrankung ist, die sich sehr gut mit Medikamenten behandeln lässt. Und es ist im Moment immer noch so, dass viel zu wenig Leute Bescheid wissen, dass es eine Krankheit ist, wie die Symptome sind. Und das Wichtige, also unter anderem ist es unglaublich wichtig, weil unter den bipolaren, also manisch-depressiven, passieren Selbstmorde 30 mal so viel wie bei gesunden Menschen. Und die Menschen muss man wirklich retten. Und es ist eine genetische Erkrankung. Das heißt, sie vererbt sich und sie bricht aber nur dann aus, wenn in der nächsten Generation großer psychischer Stress entsteht. Das heißt, wenn sich nun ein Elternteil umbringt, dann ist es ziemlich sicher, dass das in der nächsten Generation wieder ausbricht. Und da muss man unbedingt was dagegen tun, denn das Problem ist auch noch, dass viele Menschen sich schämen für diese Krankheit. Und sich gar
und das
nicht
vor allen Dingen erstmal gar nicht als Krankheit erkennen.
Erstmal ja. Kein Krankheitsbewusstsein entwickeln, also sagen, ja, ich bin halt nicht fähig und ich raste immer wieder aus und dann falle ich wieder in ein Loch. Aber dass das eine Krankheit ist wie Diabetes oder Rheuma, die man behandeln kann, das wissen viel zu wenig Menschen. Und dann gehen sie nicht damit an die Öffentlichkeit, weil sie sich schämen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich möglichst bald viele Leute, die sich outen, denn es sind 2 bis 5 Millionen in Deutschland. Und wenn die sich immer alle verstecken, dann kann die Aufklärung nicht weiterlaufen. Und dafür setze ich mich ein und dafür habe ich eben eine Website und die Stiftung wirft ja immer Geld ab und die investiere ich dann in Aufklärungsarbeit.
Machen wir mal den Bogen wieder zurück. Sie spielen Theater, drehen Filme, aber Sie singen auch.
Ja, mit großer Freude.
Und mit Altstimme.
Ja. Ich habe ja an der Schauspielschule natürlich schon singen gehabt und dann am Theater haben wir auch viel gesungen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich diese Uraufführung von Barnum, das war dieses Zirkusmusical über Barnum und Bailey, am Theater des Westens singen will, die weibliche Hauptrolle. Da dachte ich, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, noch ein bisschen Gesangsunterricht zu nehmen und habe einen wunderbaren Lehrer gefunden und habe dann 6 Jahre Gesangsunterricht angehängt und habe dann noch immer La Douce gesungen und dann, als dann in dem Bereich nichts mehr kam, also an Angeboten, habe ich dann meinen eigenen Chansonabend gemacht. Der heißt Aufstieg und Fall der Femme Fatale. Das sind alles deutsche Chansons aus den 20er, 30er, ein paar aus den 50er Jahren. Und da habe ich mir so eine Art, ja, so eine imaginäre Biografie einer Femme Fatale gebaut, in dem die Lieder wirklich von einer 15-Jährigen, was ich dann für Männer kennenlerne, was für Erfahrungen ich mache, Zenit, Femme Fatale, Enttäuschungen und ein versöhnlicher Schluss. Und da singe ich die Lieder und erzähle die Geschichte immer mit eigenen Worten weiter, bis ich wieder im Text des nächsten Liedes bin. Und das mache ich eben so kreuz und quer über Deutschland verteilt, wenn mich jemand gerade hören will. Und eine CD habe ich auch gemacht, ja. Also, ich muss ja erstmal eine Lanze für Frau Pilcher brechen. Denn viele machen sich also so ein bisschen lustig. Und ich habe diesen Roman, der unserer Geschichte vorhergeht, September heißt der, gelesen. Und der ist wirklich nicht schlecht geschrieben. Und die gleichen Figuren, die in diesem Roman auftreten, erscheinen jetzt in dem Film, den wir gedreht haben. Das ist ein Vierteiler, von dem wir bis jetzt 2 Teile gedreht haben. Und die 2 Teile werden eben ausgestrahlt. Und das ist eine große Familiensaga und heißt Vier Frauen, weil es sind in der ganzen Familie vier Frauen und in jedem Teil dieser vier Teile ist eine etwas zentraler, also wichtiger. Da geht es um ihre Geschichte. Und natürlich gibt auch Männer drumherum, ne? Und gibt auch viel Liebe. Aber ich war sehr erfreut, als ich es gesehen habe, weil es ja eine wirklich heutige Geschichte ist. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das Ganze auf Englisch gedreht. Wir waren ja nur vier deutsche Schauspieler. Der Rest sind alles englische Schauspieler. Und das macht eine große Freude. Die haben auch so eine trockene und humorvolle Art zu spielen. Und es war eine sehr schöne Erfahrung.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Dreharbeiten irrsinnig viel Spaß gemacht haben. Schon alleine landschaftlich war es ja auch was Besonderes.
Eine wunderschöne Landschaft in Schottland. Hatte ich mir gar nicht so vorgestellt. Da wir waren südlich von Edinburgh. Und das ist eine wunderschöne, poetische Landschaft. Sehr wenig dicht besiedelt. Und naja, wir hatten natürlich auch wunderschöne Motive. Also dieses Haus, in dem wir da leben, ist einfach beeindruckend. Und diese Parkanlage drumherum und diese ganzen Seen. Und also es ist wirklich wunderschön, einiges fürs Auge. Und die Geschichte ist ja, also meine Figur ist eigentlich eine Frau, die im Leben steht, die ihre Familie liebt und im Griff hat und alles funktioniert wunderbar. Und da bricht plötzlich eine Geschichte ein, eine Geschichte, die 20 Jahre zurückliegt und die sie irgendwie immer vergessen, verdrängt hat und wirbelt ihr ganzes Leben durcheinander. Und sie hat ein Geheimnis, von dem sie nicht weiß, darf sie es offenbaren oder nicht. Und das setzt sie unter einen unglaublichen Druck. Und jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, denn am Ende des zweiten Teils löst sich das alles. Also Geheimnis ist geklärt. Und im dritten und vierten Teil kann man wieder die Frau so spielen, wie sie vorher war. Und solche Sachen machen mir immer sehr viel Freude. Also Bögen zu spielen, Entwicklungen zu spielen und Gefühle zu spielen, die man glauben kann und die nicht behauptet sind. Und dafür war das Drehbuch einfach sehr gut. Man konnte zu seinen Gefühlen stehen. Es war nicht irgendwie, ich empfand es zum Beispiel in keinem Moment als kitschig oder sowas.
Eleonore Weisgerber, danke, dass Sie da waren. Ihnen weiter viel Erfolg.
Ich bedanke mich herzlich.